Wir fahren fort mit unserer Predigtreihe durch das Lukas-Evangelium. Heute kommen wir zu einem ganz besonderen Abschnitt, so schlag gerne Gottes Wort mit mir auf zum Lukas-Evangelium, Kapitel 9. Das Evangelium nach Lukas, Kapitel 9. Wir lesen miteinander die Verse 27 bis 36, Lukas, Kapitel 9, ab Vers 27. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Ich sage euch aber in Wahrheit, es sind einige unter denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes gesehen haben. Es geschah aber etwa 8 Tage nach diesen Worten, dass er Petrus und Johannes und Jakobus mitnahm und auf den Berg stieg, um zu beten. Und als er betete, veränderte sich das Aussehen seines Angesichts und sein Gewand wurde weiß, strahlend. Und siehe, 2 Männer redeten mit ihm. Es waren Mose und Elia. Diese erschienen in Herrlichkeit und besprachen seinen Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Petrus aber und die mit ihm waren beschwert vom Schlaf. Als sie aber völlig aufgewacht waren, sahen sie seine Herrlichkeit und die 2 Männer, die bei ihm standen. Und es geschah, als sie von ihm schieden, sprach Petrus zu Jesus: Meister, es ist gut, dass wir hier sind. Und lass uns 3 Hütten machen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Und er wusste nicht, was er sagte. Als er aber dies sagte, kam eine Wolke und überschattete sie. Sie fürchteten sich aber, als sie in die Wolke hineinkamen. Und es geschah eine Stimme aus der Wolke, die sagte: Dieser ist mein auserwählter Sohn, ihn hört. Und während die Stimme geschah, war Jesus wieder allein. Und sie schwiegen und verkündigten in jenen Tagen niemand etwas von dem, was sie gesehen hatten. Amen. Amen. Lass uns den Namen des Herrn anrufen im Gebet. Herr Jesus, unser Christus, du auserwählter Sohn Gottes, wir beugen uns vor dir, denn du trägst den Namen, der über alle Namen ist. Und wir wollen deine herrliche Größe anbeten. Und so bitten wir dich, erfüll doch unsere Herzen nun mit tiefster Demut und Verehrung für deinen hochheiligen Namen. Schenke uns ein tiefes Bewusstsein für deine Heiligkeit und Herrlichkeit. Und Herr, schenk, dass wir auf dich hören. Schenk uns ein tieferes Verständnis für dich und deine Erhabenheit, um dich mehr zu erkennen, um dich mehr zu ehren, auf dass unsere Herzen ergriffen sind von dir und wir ganz und gar für dich leben, weil du es wert bist. Herr, segne dein Wort jetzt an uns und lass uns deine Herrlichkeit erkennen. Das bitten wir, Herr Jesus, in deinem Namen und zu deiner Ehre allein. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Ich habe es des Öfteren gesagt, als ich durch die Offenbarung predigte. Und auch hier an dieser Stelle muss ich es sagen, am liebsten wäre mir, ich könnte diesen Text euch einfach nur vorlesen und nichts dazu sagen. Nichts. Lieber schweigen und einfach nur anbeten. Weil das, was wir hier lesen, ist einfach viel zu groß, viel zu herrlich, viel zu wunderbar, als dass man irgendwelche Worte noch hinzufügen müsste. Als ob ich mit menschlicher Sprache erklären könnte, was hier geschieht. Aber der Herr hat uns auch dieses Wort gegeben, dass wir darüber sprechen, dass wir darüber nachsinnen, auch wenn wir uns hoffnungslos überfordert fühlen dabei. Am letzten Sonntag hörten wir das Christusbekenntnis der Jünger. Erinnert euch, sie erkannten und sie bekannten: Jesus, du bist der Christus. Das heißt, du bist der von Gott auserwählte König, der Herrscher und Erlöser über die Menschheit, der Machthaber über Gottes Königreich, über das ewige Reich Gottes. Wir hörten aber auch, dass dieser Christus zugleich lehrte, dass er zunächst sterben müsse, um das Gesetz und die Propheten zu erfüllen. Er muss leiden, er muss das Werk der Erlösung vollbringen, eben damit er sein ewiges Königreich aufrichten kann und Untertanen hat, die es eigentlich gar nicht wert wären, die eigentlich gar nicht würdig sind, Teil seines ewigen Königreiches zu sein. Doch er wird sich für sie erniedrigen, er wird für sie leiden, er wird für sie sterben und er wird auferstehen nach 3 Tagen und auffahren in die Herrlichkeit, um sein ewiges Königreich zu regieren, um sein Volk von den Sünden zu erlösen, um ihm ewiges Leben zu schenken. Und wir hörten auch, was das nun bedeutet für jeden, der diesen Jesus Christus nachfolgen möchte. Erinnert ihr euch? Vers 23. Und er sprach aber zu allen: Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Also Christus fordert alle seine Nachfolger dazu auf, ihr Leben für ihn zu verlieren. Das heißt, ebenso wie Christus von den Menschen verworfen und verschmäht zu werden und sogar zu sterben für Christus, nicht mehr für sich selbst zu leben, sondern für den, der sein Leben hingibt für uns, für Christus, ihm nachzufolgen. Ein Jünger kann nur dann ein wahrer Jünger sein, wenn er bereit ist, in den Tod für Christus zu gehen und sein Leben zu verlieren. Christus warnte auch sehr eindringlich davor. Er warnte davor, was geschieht, wenn man diesen Weg nicht geht, sondern sich für Jesus schämt, nicht sein Kreuz auf sich nimmt, sich nicht zu ihm stellt. Da sagte er in Vers 26, denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird der Sohn des Menschen sich schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Also Christus spricht hier schon im Vorfeld von seiner Herrlichkeit, in der er einst kommen wird. Zunächst ist Christus erschienen, Niedrigkeit, Schmach und um Sünden, für die Sünden zu leiden, aber er wird wiederkommen in Macht und Herrlichkeit. Und dann, ja, wer sich hier auf Erden in Schmach nicht zu Christus gestellt hat, zu dem wird auch Christus sich im Himmel nicht stellen in seiner Herrlichkeit. Ganz einfach. Und das versteht jeder von uns. Wenn du dich nicht von ganzem Herzen zu diesem Christus gestellt hast und nicht bereit warst, dass die ganze Welt gegen dich ist, sogar deine Liebsten, sogar deine Familienmitglieder, alle, wenn du nicht bereit warst, das für Christus zu ertragen, das heißt seine Schmach zu erdulden, dann wirst du auch keinen Anteil haben an seiner ewigen Herrlichkeit. Diese Worte sind eindeutig. Ein Jünger folgt Christus, auch wenn es bedeutet, dass man wie ein Schwerverbrecher in der größten erdenklichen Schande am Kreuz sterben müsste. Wenn man doch nur zu ihm gehört, nimmt man das bereitwillig und freiwillig gerne auf sich, wenn man doch nur Christus gewinnt. Uns ist klar, dass man völlig davon überzeugt sein muss, dass die Sache es wert ist, wenn man diesen Weg geht. Keiner geht diesen Weg des sich selbst Sterbens und des sich selbst Aufgebens und nicht für sich selbst zu leben, nicht für den Egoismus, sondern für den Christus zu leben. Da muss man sich hundertprozentig sicher sein, es ist der Sache wert, es ist wert, mein Leben zu verlieren. Und um diese Gewissheit, um diese Überzeugung zu stärken, schenkt Jesus seinen Jüngern etwas Wunderbares. Er kündigt es an in Vers 27. Ich sage euch aber in Wahrheit, es sind einige unter denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes gesehen haben. Also bevor sie sterben, werden einige von denen, die Christus gerade zuhören, das Reich Gottes sehen mit ihren Augen. Alle Gläubige werden früher oder später, spätestens wenn sie sterben, das Reich Gottes sehen. Aber Christus sagt, einige, die hier stehen, die leben, werden bevor sie sterben, das Reich Gottes sehen. Das heißt, mit ihren eigenen Augen werden sie die Regentschaft Christi in Herrlichkeit sehen, wo Gott inmitten seines Volkes ist, wie es heißt in Offenbarung Kapitel 21, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott, das Reich Gottes. Und ja, tatsächlich, das dürfen sie nun sehen, einige von ihnen. Es ist so, als ob Christus so die Himmelstür einen Spalt offen lassen würde, sodass die Jünger hineinschauen dürfen in das Reich Gottes, in diese Welt Gottes, in seine Herrlichkeit, in seine Herrschaft. Sie dürfen schauen in das, was eigentlich unsichtbar ist vor unseren Augen, in die Sphäre des Reiches Gottes. Er zeigt ihnen seine glorreiche Herrschermacht, seine wahre himmlische, göttliche Majestät und Pracht. Er gewährt ihnen einen Einblick in seine wahre Hoheit des Königs aller Könige in sein Reich. Was auf dem Berg der Verklärung nun passiert, ist die Erfüllung dieser Worte. Ich sage euch, es sind einige unter euch, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes gesehen haben. Und Lukas schreibt nun weiter, Vers 28, es geschah aber etwa, das Wort etwa ist wichtig auch, es sind nicht genau 8 Tage gewesen, es geschah aber etwa 8 Tage nach diesen Worten, nach dieser Verheißung, nach diesen Worten, dass er Petrus und Johannes und Jakobus mitnahm und auf den Berg stieg, um zu beten. Was nun passiert, steht im direkten Zusammenhang mit dem Versprechen zuvor. Die Jünger sehen nun mit ihren Augen das Königreich Gottes, nämlich Christus als den König der Herrlichkeit, in der Herrlichkeit seines Vaters unter den verherrlichten Dienern. Und Gottes Gegenwart legt sich wie ein Zelt über sein Volk, eine wahre Vorschau, ein Einblick in das Reich Gottes in Herrlichkeit. Nun lasst uns schauen, was hier genau passiert. Vers 28 noch einmal. Es geschah aber etwa 8 Tage nach diesen Worten, dass er Petrus und Johannes und Jakobus mitnahm und auf den Berg stieg, um zu beten. Das Gesetz sagt, dass man 2 oder 3 Zeugen braucht, damit ein Vorfall glaubwürdig bezeugt werden kann. Und die Jünger werden nun etwas Unglaubliches sehen. Etwas, wo man sich die Augen reibt, dass man nicht glauben kann, was man da sieht. Etwas, wo man sich kneift, weil man sich fragt, ob man da gerade träumt. Und so nimmt Christus sich 3 Zeugen mit, damit die Sache zuverlässig bezeugt und überliefert werden kann. Und er steigt auf einen Berg, um zu beten. Und denkt daran, schon mal gesagt, immer wenn Lukas erwähnt, dass Christus betet, dann geschieht etwas Bedeutendes im Lukas-Evangelium. Und so auch hier. Zunächst einmal war alles wie gewohnt. Denn wir wissen, es war die Gewohnheit Jesu Christi, auf zum Berg zu steigen oder in einsame Gegenden zu gehen, um zu beten. Das kannten sie von ihm. Und die Jünger waren auch nicht einfach Schlafmützen, dass sie einfach immer schläfrig waren, sondern Christus vermutlich betete so lange, so intensiv, als er auf diesen, wenn man schon mal auf einem Berg steigt, dann wird man sich viel Zeit nehmen fürs Gebet, nehme ich an. Und wir erfahren jetzt hier später, die Jünger waren dann inzwischen eingeschlafen. Eingeschlafen. Während der Herr Jesus Christus wachte im Gebet. Gott sei Dank schläft und schlummert unser Gott nicht. Also in der Hinsicht, natürlich lief er als Mensch, aber Gott sei Dank betet der Herr, selbst dann, wenn wir schlafen, wenn wir es versäumen, und tritt an unserer Stelle ein für uns. Nun, und während sie schlafen, verschlafen sie im Grunde etwas Wunderbares, zumindest kriegen sie den Anfang wohl nicht mit. Hier wird uns etwas Unfassbares überliefert, Vers 29. Und als er, Christus, betete, veränderte sich das Aussehen seines Angesichts und sein Gewand wurde weiß, strahlend. Christus war wahrer Mensch und darum sah er auch aus wie ein wahrer Mensch. Also da war keine besonderen Auffälligkeiten in seinem Aussehen. Niemand konnte einfach sehen, dass er der Sohn Gottes ist, wenn man ihn vorübergeht. Er war tatsächlich ein Mensch. Deswegen sagt Paulus in Philipper Kapitel 2, Vers 7, er aber machte sich selbst zu nichts und er nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Wie ein Mensch befunden. An seinem Aussehen war nichts Aufsehenerregendes. Doch da auf dem Berg plötzlich, im Gebet, während er betete, geschieht etwas. Dass das Aussehen seines Angesichts verändert sich plötzlich. Wie? Wir wissen das durch Parallelstellen. Sein Angesicht fing plötzlich an zu leuchten, so hell, so grell wie die Sonne. Und seine ganze Gestalt fing an, in Herrlichkeit zu erstrahlen, auch seine Kleidung. Er trug gewöhnliche Kleidung. Doch diese gewöhnliche Kleidung, die änderte sich plötzlich. Sie wurde strahlend weiß und eine Parallelstelle sagt uns, so weiß, wie kein Mensch es jemals weiß kriegen würde. Bisher hatte Jesus seine göttliche Herrlichkeit nur durch seine herrlichen Werke ablesen lassen. Aber hier sieht man es an seiner Gestalt selbst, an seinem Aussehen. Man sieht sein wahres, herrliches, göttliches, gerechtes, heiliges Wesen, den Lichtglanz seiner himmlischen Majestät. Und ich habe das schon mal gesagt, als ich über diese Stelle predigte. Theologen fragen dann hier jetzt an dieser Stelle, warum verändert sich denn hier jetzt plötzlich das Aussehen Jesu Christi? Warum ist er denn hier jetzt so plötzlich so herrlich? Ich denke, dass diese Frage völlig falsch ist. Die Frage sollte vielmehr lauten, warum hat er das so lange so verborgen? Denn das ist eigentlich der wahre Zustand, sein gewohnter Zustand von Ewigkeit her. Er ist der König der Herrlichkeit, er ist vollkommenes, ewiges Licht, es ist gar keine Finsternis in ihm. Warum hat er das bisher so verborgen? Warum kleidet er sich so in Demut und verbirgt seine Pracht? Warum kleidet er sich in Knechtsgestalt ohne Herrlichkeit und Ehre? Warum hält er seine Schönheit und seine Majestät so zurück? Warum hat er sich so gedemütigt? Dieser Berg, ja, die ganze Erde müsste zerschmelzen unter seinen Füßen, unter dieser Majestät. Und doch verbirgt er seine Hoheit und Pracht und ist ein Knecht geworden, wie ein Mensch befunden. Unfassbar. Unfassbar. Tausende Jahre vorher trat Mose auf. Und er war auch in der Gegenwart Gottes und sein Angesicht leuchtete. Aber diese Herrlichkeit verschwand wieder, denn es war nicht seine eigene. Er verhüllte sogar sein Angesicht dann, damit die Leute nicht erkennen, dass diese Herrlichkeit immer wieder aufhört und abnahm. Christus, der strahlt hier aus sich selbst. Er verdeckt nichts, damit man nicht sieht, dass die Herrlichkeit aufhört. Er hält schon immer diese Herrlichkeit, als er auf dieser Erde war, zurück, damit sie nicht so offenbar werde. Er verhüllt sich, damit man seine Herrlichkeit nicht so sieht. Später erfahren wir in Vers 32, sie sahen seine Herrlichkeit. Es ist seine Herrlichkeit. Es ist keine reflektierte Herrlichkeit. Es ist seine eigene. Darum sagt Johannes auch im Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und es zeltete unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Sie sahen seine eigene Herrlichkeit. Oder wie Petrus sagt in seinem zweiten Brief in Kapitel 1, wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen. Was er hier offenbart von sich, ist keine fremde, keine reflektierte Herrlichkeit, sondern sein eigenes, wahres, ewiges Wesen, seine eigene, vollkommene Reinheit und Gerechtigkeit und Schönheit und Göttlichkeit, seine himmlische Königlichkeit, die hier offenbart wird. Hier für einen Moment erstrahlt seine wahre Natur. Das vereint mit der menschlichen Natur, was bisher verborgen war, seine göttliche Natur, der Glanz und die Brillanz seiner unbeschreiblichen Hoheit und glorreichen Erhabenheit. Und darauf lasst mich auch hinweisen. Es steht hier nicht im Text, aber wisst ihr, das, was er hier offenbart, ist unlängst nicht alles, was in ihm ruht. Später sollte Johannes ihn noch einmal sehen, verklärt, in der Offenbarung in Kapitel 1. Auch hier wird beschrieben, dass seine Haut und seine Kleidung leuchtet und so weiter. Aber das, was Johannes dort sieht, ist so überwältigend, als er ihn sah, fiel er wie tot zu Boden. Verstehst du? Christus offenbart hier etwas von seiner Herrlichkeit. Denn ganz gleich, wie viel Herrlichkeit du von Jesus jemals sehen solltest, da ist immer unendlich viel mehr. Weil Jesus ist unendlich herrlich. Seine Herrlichkeit kennt kein Ende. Er ist der unaussprechlich, unermesslich herrliche König der Herrlichkeit. Aber etwas von Christi Königswürde wird hier offenbart an seinem irdischen Leib. Es verwandelt sich. Es wird offenbart in Herrlichkeit. Und seine irdische, auch staubige Kleidung wird plötzlich verwandelt in diese himmlische, königliche Robe. Und er glänzt und er strahlt heller als die Sonne. Ein Einblick, der seine eigentliche und wahre und ewige Stellung offenbart. Er ist der Christus, der himmlische, göttliche König der Herrlichkeit. Aber das ist noch nicht alles, was hier passiert. Als die Jünger schliefen, Vers 30, und siehe, zwei Männer redeten mit ihm, es waren Mose und Elia. Diese erschienen in Herrlichkeit und besprachen seinen Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Also zwei Männer erscheinen. Auch aus diesem himmlischen Königreich Gottes. Das heißt, sie kommen aus der Herrlichkeit des Himmels, Mose und Elia. Und warum gerade sie? Nun, weil diese beiden Männer das Gesetz und die Propheten repräsentieren. Wir lesen in Lukas Kapitel 24, wo Jesus dann später nach seiner Auferstehung den Jüngern sagt, und er sprach zu ihnen, ihr Unverständigen und im Herzen zu träge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangend, erklärte ihnen in allen Schriften, was ihn betraf. Hier nun stehen sie, Mose und Elia. Diese beiden stehen für das Gesetz und die Propheten, ja für die Gesamtheit des Alten Testaments, vertreten durch zwei Männer, die die Autoritäten überhaupt waren für die Juden. Man kann sagen, der Anfang des Gesetzes und die Endzeit, der Endzeitprophet Elia, der das Gericht verkündigte über alle, die das Gesetz Mose brachen, die höchste Stellung für die Juden hatten. Sie erscheinen nun aus dem Jenseits, aus der Himmelswelt Gottes, Männer, die seit Jahrtausenden nicht mehr auf der Erde waren, denn wir haben es heute Morgen in der Lesung gehört, Mose starb, seine Seele ging ein in die Herrlichkeit Gottes und Elia, er wurde lebendig zum Himmel aufgefahren auf einem feurigen Wagen. Wir haben uns doch damit beschäftigt. Und beide leben nun ewig bei Gott. Und schon vor der Auferstehung des Leibes sind sie schon in gewisser Weise an ihren Seelen auch verherrlicht und befreit von irdischer Sterblichkeit und Sündhaftigkeit und Schwachheit. Denn sonst könnten sie ja gar nicht in der Herrlichkeit Gottes existieren. Und beide kommen nun aus dieser Herrlichkeit des Himmels. Und beide stehen nun bei Christus. Und ein Jude, und vielleicht auch jemand von euch, mag vielleicht sagen, was für eine Ehre für diesen Jesus, dass diese beiden großen Männer nun zu ihm kommen. Nein, ganz andersrum. Was für eine Ehre für diese beiden Männer, bei diesem großen und gewaltigen König aller Könige zu stehen. Und wir haben sie gelitten auch unter der Sünde ihres Volkes. Wir haben sie gekämpft. Wie hat Mose die Gesetzestafeln zerschmettert und wie hat Elia die Hungersnot gerufen. Und jetzt endlich sehen sie den Retter des Volkes, den Erlöser. Nun dürfen sie bei dem Erlöser stehen. Beide begegneten Gott auf dem Berg, aber nie konnten sie seine direkte Herrlichkeit sehen. Und nun dürfen sie die Herrlichkeit Gottes im Angesicht des Sohnes Gottes sehen. Und denkt dran, wir haben es ja heute Morgen gelesen, Mose durfte nicht ins verheißene Land wegen seiner Sünde. Hier steht er auf dem Berg im verheißenen Land. Alle seine Sünden sind ihm vergeben. Er steht auf der Seite des Messias, des Christus. Aber weißt du was, ich glaube, ihm interessierte das gar nicht, dass er das verheißene Land in diesem Moment sieht. Ich glaube, er betrachtete nicht das Land. Ich glaube, er hatte nichts anderes im Sinn, als diesen Christus zu sehen, diesen Herrlichen. Und auch Elia. Wisst ihr, später werden wir dann lesen, wie Christus am Kreuz hängt und ruft, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Und die Leute denken, oh, er hat Elia gerufen. Er ruft ihm zur Hilfe, dass er ihn retten wird, als ob Christus von Elia gerettet wird. Das Gegenteil ist wahr. Christus hing dort für Elia, um ihn zu retten, um ihn zu erlösen. Und so stehen sie nun beide bei Christus. Was für eine Ehre. Denn sowohl das Gesetz als auch die Propheten sprachen davon, dass Christus kommen muss, um zu leiden, um zu sterben, um aufzuerstehen, um die Herrlichkeit zu erwerben für alle, die da glauben. Nochmal Vers 30. Und siehe, zwei Männer redeten mit ihm, und es waren Mose und Elia. Diese erschienen in Herrlichkeit und besprachen seinen Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Was besprachen sie mit ihm? Seinen Ausgang. Wörtlich steht da, seinen Exodus. Seinen Exodus. Das meint zunächst einmal seinen Tod. Also seinen Ausgang aus dieser Welt, dass er sterben, auferstehen, auffahren wird. Aber natürlich bedeutet dieses Wort noch viel mehr. Denn durch das Sterben und Auferstehen Jesu Christi wird Jesus sich als der größere Mose erweisen. Durch seinen Tod wird er den größeren Exodus erwirken. Er wird sterben in Jerusalem. Er wird alles erfüllen. Und damit wird er sein Volk samt Mose und Elia und alle, die an ihn glauben, hinausführen aus der Knechtschaft der Sünde in sein ewiges Königreich der Himmel. Und Mose und Elia wissen das. Und sie reden mit ihm über diesen großen Exodus, auf den alle Heiligen seit jeher von Anfang an gewartet haben. Nun wird er es erfüllen, was in dem Gesetz und in den Propheten geschrieben steht. Er wird nach Jerusalem gehen, um seinen Ausgang zu erfüllen, seinen Exodus zu vollbringen. Sie reden mit ihm über seinen Tod und den dadurch erwirkten Exodus. Ja, deswegen ist das ganze Himmelreich in Bewegung. Die Heiligen samt allen Engeln, sie schauen gespannt darauf, dass der Sohn Gottes nun nach Jerusalem gehen wird, um seinen Exodus zu erfüllen. Die Zeit ist gekommen, sein Volk von allen Sünden zu retten. Darauf lief die ganze Menschheitsgeschichte zu. Davon sprachen das Gesetz und die Propheten. Darum dreht sich alles. Darum geht es auch in der Himmelswelt. Offenbarung Kapitel 5. Und ich hörte eine Stimme vieler Engel rings um den Thron her und um die lebendigen Wesen und um die Ältesten her. Und ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende, die mit lauter Stimme sprachen: Für dich ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Das ist das Zentrum des Himmels. Die Tat des Herrn Jesus Christus, sein Exodus. Darum ist die Aufmerksamkeit von Mose und Elia darauf gerichtet. Und wie kommt es, dass in der Kirchengeschichte immer und immer wieder die Aufmerksamkeit von diesem einen Zentralen abgewichen ist, wo man auch andere Dinge geschaut hat, Heilige zu verehren oder heutzutage Unterhaltung interessanter zu finden, als das Lamm zu sehen in seiner Herrlichkeit und ihn einfach anzubeten und ihm die Ehre zu geben für das, was er vollbracht hat? Wie kommt es, dass man abgelenkt werden kann und nicht mehr Christus im Zentrum hat? Sie sprechen, die Verherrlichten sprechen über das eine, über den Exodus des Herrn. Die Apostel aber, sie schlafen und sie reden darüber nicht mit. Und das heißt, Elia und Mose schieden schon von ihnen. Die haben die Unterhaltung verpasst. Wie oft verschlafen wir heiligen Austausch mit unseren Geschwistern über die Herrlichkeit Jesu Christi und seinem Tod und sein Werk, weil wir einfach schläfrig und abgelenkt und anderweitig beschäftigt sind. Aber plötzlich, wir wissen nicht warum, vielleicht das grelle Licht oder vielleicht noch das Ende der Unterhaltung, wir wissen nicht, was sie geweckt hat, aber plötzlich erwachen sie. Vers 32. Petrus aber und die, die mit ihm waren, waren beschwert vom Schlaf. Als sie aber völlig aufgewacht waren, sahen sie seine Herrlichkeit und die zwei Männer, die bei ihm standen. Woran sie erkannten, dass das Mose und Elia waren, wissen wir nicht. Aber wie muss das wohl für die gewesen sein, als sie das plötzlich erblickten? Überlegt euch das. Plötzlich ist da ihr Meister völlig verwandelt in Herrlichkeit und Kraft. Und da stehen dann auch noch zwei Männer bei ihm, auch in Herrlichkeit. Und sie realisieren dann, das sind Mose und Elia. Und die haben gesprochen über diesen Exodus, über etwas, was sich in Jerusalem zutragen soll. Die ganze Heilsgeschichte bündelt sich hier, kommt zum Ziel in diesem Moment. Was für ein gewaltiger, unfassbarer Moment. Aber die Jünger, die haben das irgendwie verschlafen. Und anscheinend begreifen sie überhaupt nicht, was da vor sich geht. Denn statt jetzt sich darüber zu freuen, dass dieser Auszug, dieser Exodus, dieser Ausgang geschieht in Jerusalem, schlägt Petrus was ganz anderes vor. Der schaut nicht gebannt wie Mose und Elia auf diesen Ausgang, der jetzt geschehen soll. Jetzt geht es los. Petrus schlägt vor, doch hier zu bleiben. Auf dem Berg. Hier ist es schön. Hier ist es gut. Lass uns hier bleiben. Kein Ausgang, sondern ein Bleiben. Vers 33. Und es geschah, als sie von ihm schieden, sprach Petrus zu Jesus: Meister, es ist gut, dass wir hier sind. Und lass uns 3 Hütten machen. Die eine und Mose eine und Elia eine. Und er wusste nicht, was er sagte. Manche meinen, Petrus wollte hier sozusagen das Laubhüttenfest feiern mit dieser endzeitlichen Erwartung, der Messias ist nun gekommen und dann werden alle kommen und pilgern zu dem Messias auf diesem Berg. Wie dem auch sei, uns wird hier gesagt, Petrus hatte keine Ahnung, was er da sagte. Das heißt, es war vollkommen unpassend, was er in diesem Moment sagte. Denn anscheinend hat er überhaupt nicht verstanden, dass der Messias nun seinen Exodus einleiten wollte, nach Jerusalem zu gehen, um zu leiden, sondern Petrus macht vielmehr den Vorschlag, auf dem Berg zu bleiben. Zu bleiben, weil es hier gut ist in der Herrlichkeit. Nicht gehen in irgendeine Niedrigkeit und in Schmach und Schande und in den Tod, sondern hier in der Herrlichkeit ist es schon gut. Lass uns hier bleiben. Das ist das, was wir auch gerade gehört haben in unserer Lesung, wo Jesus seinen Leid ankündigt und Petrus ihn dann beiseite nimmt und ihn tadelt und ihn sagt: Gott behüte, das soll dir niemals geschehen. Du sollst nicht leiden, du bist der Messias, du sollst in Herrlichkeit wohnen und thronen. Und so sagt er, so gefällt es mir, so sollte es doch sein, der Messias sollte in Herrlichkeit sein. Petrus wusste nicht, was er da sagt. Häufig sagen wir alle Dinge, wo wir gar nicht begreifen, was wir in dem Moment eigentlich sagen. Wo wir gar nicht verstehen, was wir dort reden. Weil wir Christus nicht gut genug erkannt haben und seinen Willen. Denn weißt du, wenn Christus dort geblieben wäre und er hätte diesen Vorschlag des Petrus angenommen und er bliebe dort auf dem Berg in der Herrlichkeit mit Mose und Elia, dann hätte er keine Erlösung erwirkt. Und weißt du was? Es gäbe dann gar keine Herrlichkeit für Mose, für Elia, noch für Petrus oder Johannes oder Jakobus oder für sonst einen von uns. Denn es heißt in Römer Kapitel 3, denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Wäre Christus nicht von diesem Berg herabgeschritten, wäre er nicht wieder in Knechtsgestalt diesen Weg gegangen bis zum Tod, dann gäbe es diese Herrlichkeit gar nicht, die Petrus in diesem Moment ergreifen und festhalten wollte. Er musste diesen Berg verlassen. Er musste nach Jerusalem gehen. Und Petrus hat nichts davon verstanden. Es gibt noch ein weiteres Problem. Denn er sagt, lass uns 3 Hütten machen. Dir eine und Mose eine und Elia eine. Er nennt Christus einfach in einem Zug mit den anderen, als seien sie irgendwie gleichwertig, nebeneinander aufzulisten und zu behandeln. Ja, Mose und Elia waren ja die Größten für die Juden. Eigentlich hätte er es besser wissen müssen, denn vorher hat Christus ihn gefragt, was sagen denn die Leute, wer ich bin? Und er zählt auf, vielleicht Elia oder irgendein anderer Prophet. Aber nein, Christus ist mehr als sie, weitaus mehr, unendlich viel mehr. Darum, während Petrus noch redet, unterbricht ihn jemand, denn so spricht man nicht. Und er wird nicht von irgendwem unterbrochen, sondern von Gott, dem Vater, höchstpersönlich. Wir wissen das auch durch die anderen Evangelien. Während er das sagte, unterbricht ihn diese Stimme. Was redest du hier von Hütten für 3? Es geht um einen hier, um einen. Ab Vers 34. Als er aber dies sagte, kam eine Wolke und überschattete sie. Und sie fürchteten sich aber, als sie in die Wolke hineinkamen. Und es geschah eine Stimme aus der Wolke, die sagte, dieser ist mein auserwählter Sohn, ihn hört. Die Wolke ist Gottes heilige Gegenwart. Jeder Jude weiß das. Das ist der Grund, warum sie sich fürchten. Mose sah einst, wie Gottes Gegenwart auf die Stiftshütte herabstieg als Herrlichkeitswolke. Und auch der König Salomo sah, wie die Gegenwart Gottes in den Tempel einzog. Sie sahen die Herrlichkeit des allmächtigen Gottes, das heißt seine unsichtbare Majestät, manifestiert in einer strahlenden Wolke. Und als das passiert, lesen wir, konnte Mose nicht in das Zelt eintreten und auch die Priester konnten nicht in den Tempel eintreten, um ihren Dienst zu verrichten. Viel zu groß war diese Herrlichkeit. Und jeder Mensch weiß, wenn ich in diese Herrlichkeit eintrete, werde ich umkommen. Umkommen. Keiner ist würdig, in diese Herrlichkeit Gottes auch nur einen Schritt hineinzuwagen. Kein Wunder also, dass wir hier lesen, dass sie Angst bekam, als sie plötzlich in diese Wolke hineingehen. Sie fürchteten sich, als sie in die Wolke hineinkamen. Aber weißt du was? Sie stehen auf diesem Berg und inmitten dieser Herrlichkeit mit ihrem Mittler, Jesus Christus, der für alle ihre Sünden bezahlt. Und plötzlich können diese sündigen Menschen, wie Petrus, der gerade was Sündiges gesagt hat, dennoch sein in dieser Wolke der Herrlichkeit. Ist dir das aufgefallen? Sie kommen in die direkte Gegenwart des Heiligen Gottes. Warum denn? Nun, weil Christus der Erlöser bei ihnen ist, der ihm diese Herrlichkeit ermöglicht, die sie niemals in sich selbst verdient hätten. Und achte darauf, es heißt hier, die Wolke überschattete sie. Siehst du, dass das eine Antwort ist auf die Idee des Petrus, der Hütten bauen wollte? Gott selbst ist die Hütte über sie. Gott selbst überschattet sie, er spendet ihnen Schatten. Denn siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und die Wolke allein hätte schon ausgereicht, um Gottes Gegenwart zu bestätigen in diesem Moment. Aber es passiert noch etwas. Es erschallt die Stimme des Allmächtigen, des Vaters aus dieser Wolke heraus. Und im Gegensatz zu Petrus wusste Gott ganz genau, wovon er sprach. Er wusste ganz genau, wovon er sprach. Er identifiziert Jesus als seinen Sohn, als den Auserwählten, den, auf den seine Jünger hören sollen. Achte darauf, die Stimme Gottes sagt hier auch kein Wort über Mose und Elia. So etwas wie, auch dieses sind meine Knechte. Nichts. Haben die Juden nicht über alle Jahrtausende gesagt, Mose und Elia, auf die Propheten, auf das Gesetz müsst ihr hören? Ja, recht so. Aber das Gesetz und die Propheten führen zu dem Sohn. Und der Punkt ist nun gekommen. Christus ist das Zentrum. Zum einen wird Mose und Elia natürlich gesandt und auch aus der Wolke wird gesprochen vor dem Vater, um Christus zu stärken, nun diesen Weg zu gehen nach Jerusalem. Aber was hier gesagt wird, gilt vor allem auch den Jüngern. Denn diese Frage, wer ist dieser Christus, diese Spekulation darüber, wird nun hier ein für alle Mal in absoluter autoritativer Offenbarung von Gott geschenkt. Mit einer Stimme aus dem Himmel, aus der Herrlichkeit. Wer ist Jesus? Er ist Gottes auserwählter Sohn, auf den man hören soll. Doch die Sohnschaft Jesu Christi ist natürlich Gottes ewiges Verhältnis, schon vor Grundlegung der Welt mit seinem Vater, denn er war im Schoße des Vaters von Ewigkeit her. Gott von Gott, Licht von Licht, wahrer Gott von wahrem Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, Christus, der Sohn Gottes seit jeher. Aber dieser Titel, dass Jesus der Sohn Gottes ist, bezieht sich auch vor allem auf sein Königtum. Wie wir lesen im Psalm 2, den wir auch bald studieren werden an einem Mittwoch, da heißt es ab Vers 6, habe doch ich meinen König geweiht auf Zion, meinen heiligen Berg. Lasst mich die Anordnungen des Herrn bekannt geben. Er hat zu mir gesagt, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Fordere von mir, und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben, zu deinem Besitz die Enden der Erde. Er ist dieser Sohn. Und wenn Gott der Vater Jesus seinen Sohn nennt, so gibt er ihn hiermit auch nochmal offiziell diesen königlichen Titel und damit die königliche Autorität. Wir lesen später dann in Kapitel 23, wie das Volk da Jesus verhöhnte, als er am Kreuz hing, und sie sagten, er soll sich retten. Er rette sich selbst, wenn dieser der Christus Gottes ist, der Auserwählte. Und das ist etwas weiteres, was der Vater hier sagt, der Auserwählte. Dieser Titel stammt auch aus dem Alten Testament, zum Beispiel aus Jesaja Kapitel 42, wo Gott sagt, siehe, mein Knecht, den ich halte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat, ich habe meinen Geist auf ihn gelegt und er wird das Recht zu den Nationen hinausbringen und er wird nicht schreien und die Stimme nicht erheben und seine Stimme nicht hören lassen auf der Straße. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue bringt er das Recht hinaus. Er wird nicht verzagen, noch zusammenbrechen, bis er das Recht auf Erden aufgerichtet hat und die Inseln warten auf seine Weisung. Auf seine Weisung. Er ist dieser Sohn Gottes. Er ist der erwählte Knecht. Und wenn wir in Jesaja dann weiterlesen, da entdecken wir, dass dieser auserwählte Knecht sein Leben opfern muss, um sein Volk zu retten, sein Volk zu erlösen, um sein ewiges Königreich aufzurichten. Dieser ist mein auserwählter Sohn, der König der Herrlichkeit, der leiden und sterben muss, um das Reich Gottes aufzurichten auf Erden. Vers 35, und es geschah eine Stimme aus der Wolke, die sagte, dieser ist mein auserwählter Sohn, ihn hört. Ihn hört. Wiederum ein Verweis auf das Alte Testament. Denn in 5. Mose 18 hören wir auf diese Weissagung über den Messias. Da heißt es, Vers 18, einen Propheten wie dich, also wie Mose, will ich ihnen aus der Mitte ihrer Brüder erstehen lassen. Und ich will meine Worte in seinen Mund legen und er wird zu ihnen alles reden, was ich ihm befehlen werde. Und es wird geschehen, der Mann, der nicht auf meine Worte hört, die er in meinem Namen reden wird, von dem werde ich Rechenschaft fordern. Ja, der wird ausgelöscht werden. Christus ist nun dieser, von dem Mose schrieb. Er ist der Prophet, auf den alle hören sollen, und wer nicht auf ihn hört, wird ewig umkommen. Kein Wunder also, dass er so herrlich ist. Er ist der Allerhöchste, er ist der Herrscher und Erlöser, er ist der Sohn Gottes, der Auserwählte. Und so gibt der Vater seinem Sohn die Ehre. Vers 36, und während die Stimme geschah, war Jesus wieder allein. Es geht nicht um Mose. Es geht nicht um Elia. Plötzlich sind sie weg und man sieht niemanden als Jesus allein, denn es geht allein um ihn. Hebräer Kapitel 1. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Es dreht sich alles um den Sohn. Elia und Mose waren plötzlich nicht mehr da. Wer blieb, war der Sohn. Denn er ist derjenige, der nun die Herrlichkeit wieder verlässt, der vom Berg herabschreitet, um sein Kreuz auf sich zu nehmen, um zu sterben. Nicht Mose und nicht Elia sterben, sondern einzig und allein das auserwählte Lamm Gottes, Christus. Und sie schwiegen und verkündeten in jenen Tagen niemand etwas von dem, was sie gesehen hatten. Durch den Paralleltext wissen wir sogar, dass Christus ihnen verboten hat, etwas darüber zu sagen. Denn er musste zunächst sterben und auferstehen. Er musste zunächst alles erfüllen, bevor das verkündigt werden sollte. Und wir wissen, dass das unvergesslich war für die Apostel. Wir haben gelesen im 2. Petrusbrief, dass am Ende des Lebens von Petrus er noch einmal schreibt darüber. In seinem 2. Brief in Kapitel 1 ab Vers 16, da heißt es, denn wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan. Nicht, indem wir ausgeklügelten Fabeln folgten, sondern weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Denn er empfing vom Vater, von Gott dem Vater Ehre und Herrlichkeit, als von der erhabenen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Am Ende seines Lebens ist Petrus immer noch zutiefst bewegt von diesem Moment und ist dir aufgefallen, wenn er davon erzählt, er erwähnt Mose und Elia gar nicht. Wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen. Es geht um Christus allein. Nun, was ist jetzt die Lektion für uns, die wir für uns mitnehmen wollen? Zunächst einmal verstehen wir, wie wir dieser Aufforderung Jesu Christi nachkommen können. Wenn er sagt, dass du alles aufgeben sollst, ja dein eigenes Leben, die größte Schmach auf dich nehmen sollst für ihn, dann verstehst du nun, dass es der Sache wert ist. Du verstehst nun, warum man das machen sollte. Denn er ist es wert. Er verdient es. Und der Weg Jesus Christus nach ist der sichere Weg in die Herrlichkeit. Dieses Reich ist wirklich Realität. Es lohnt sich, alles dafür zu investieren. Es lohnt sich, alles dafür zu verlieren, denn man gewinnt alles. Man gewinnt Christus, den Herrn der Herrlichkeit und sein Reich. Man erlangt die ewige Herrlichkeit mit den Heiligen durch die Jahrtausende hindurch in der Herrlichkeit des Vaters zu sein, bei dem König der Herrlichkeit, Jesus Christus. Und am liebsten würden wir schon gleich diese Herrlichkeit haben, wie Petrus, und uns Hütten bauen. Und diese Mountaintop-Experience, dieses, ich bin jetzt schon in der Herrlichkeit ganz oben. Aber Christus sagt dir, auch du musst diesen Gipfel verlassen und in dieses Tal der Erniedrigung gehen, dem Weg, dem Lamme nach. Jetzt werden keine Hütten gebaut. Christus selbst hat dir Wohnung bereitet und er wird dich zu sich holen, damit du bist, wo er ist. Aber jetzt ist die Zeit gekommen, dein Kreuz auf dich zu nehmen, dich selbst zu verleugnen und dein Leben zu verlieren. Das ist der einzige Weg in die ewige Herrlichkeit. Und weißt du was, Mose und Elia sind diesen Weg gegangen. Oder wurde Elia nicht verfolgt? Stellte er sich nicht gegen den gottlosen König und gegen diese Scheusal Isabel? Stellte er sich nicht gegen die Baalspriester und schämte er sich? Nein, er schämte sich nicht. Er stellte sich vor das gesamte Volk auf die Seite des Herrn. Und weil er sich seiner nicht schämte, so ist er nun in der ewigen Herrlichkeit. Und auch Mose, heißt es nicht von ihm in Hebräer Kapitel 11, durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharaos zu heißen. Jetzt hör mal. Und er zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben. Indem er die Schmach des Christus, achte darauf, indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens, denn er schaute auf die Belohnung. Auf die Belohnung. Welche Belohnung? Einzugehen in die ewige Stadt Gottes, die nicht durch Menschenhände erbaut ist. In die ewige Herrlichkeit, zu diesem Christus zu gehören, denn er nahm bewusst die Schmach des Christus auf sich. Er nahm sein Kreuz auf sich und er folgte Jesus nach. Und nun steht er hier mit Elia bei Christus, dem Herrn der Herrlichkeit. Und so sagt Petrus in seinem Brief, ersten Brief, Kapitel 4, Vers 13, freut euch, insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, damit ihr auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit euch jubelnd freut. Denn das wartet auf uns, wenn wir doch nur jetzt mit ihm leiden. Und verstehst du, dass du darum nachsinnen musst, über Jesus und seine Herrlichkeit und wie er es wert ist, alles für ihn aufzunehmen, wie er es wert ist, alles zu verlieren, alle Schätze dieser Welt, wenn ich doch nur ihn habe? Paulus, der so viel leiden musste, er hat immer wieder diese Gleichung für sich gemacht. Er sagt in Römer 8, Vers 18, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Es ist es wert. Und meinst du nicht, dass als Lukas das aufgeschrieben hat, dass sich diese Frage bohrte durch das Herz von Theophilus? Gehst du diesen Weg? Vermutlich ein angesehener römischer Aristokrat? Bist du bereit, Scham und Schande und großen Schaden auf dich zu nehmen, verworfen zu werden, verachtet zu werden von all deinen römischen Kollegen? Bist du bereit, dein Image zu ruinieren und Ansehen zu verlieren, nur um Christus zu folgen? Schau, Theophilus, schau genau hin. Dieser Christus verdient es, dass du alles aufgibst für ihn. Je weniger du diese Herrlichkeit Christi vor Augen hast, desto weniger wirst du auch ganz für ihn leben. Darum solltest du dir diese Herrlichkeit Christi einprägen und darüber nachsinnen, Tag und Nacht. Denn das wird dir Kraft verleihen, diesen Weg der Erniedrigung und der Schmach und der Selbstverleugnung zu gehen. John Owen hat einmal gesagt, der Puritaner, wenn ich eine Sache durch Erfahrung beobachtet habe, dann ist es diese. Ein Mann kann seinen Wachstum in der Gnade oder seinen Abfall von der Gnade daran messen, inwiefern er über Christi Person, sein herrliches Königreich und seine Liebe nachgesonnen hat. Verstehst du, was er sagt? Daran entscheidet sich, wie du vorankommst in deinem christlichen Glauben, wie viel du wirklich nachdenkst über diese Herrlichkeit dieses Christus. Denn das ist das Einzige,
die Lust an dem Herrn, an seiner Herrlichkeit, was unser Herz so ergreifen kann, dass wir alles überwinden, um doch nur ihn zu gewinnen. Zu sehen, wie herrlich er ist. Die Anwendung ist, dies ist mein auserwählter Sohn. Auf ihn sollt ihr hören. Mit allem, was ihr seid und habt, auf ihn sollt ihr hören. Und ihr Lieben, das dürfen wir nicht verschlafen. Wir dürfen nicht verschlafen, ihm ganz die Ehre zu geben, ihn anzubeten und ihn zu preisen. Der Puritaner John Flavel sagte einmal, John Flavel, der Grieche Eudoxus war so beeindruckt von der Herrlichkeit der Sonne, dass er meinte, er sei nur dazu geboren, um allein die Sonne zu betrachten. Wie viel mehr sollte ein Christ über sich selbst urteilen, dass er allein dazu geboren ist, die Herrlichkeit des Herrn Jesus zu betrachten und sich daran zu erfreuen? Verstehst du, dass es darum geht? Wie der Erweckungsprediger Jonathan Edwards einmal schrieb, wer die göttliche Herrlichkeit Jesu Christi erkannt hat, der wird sich selbst ganz gewiss hingeben, um diesem Christus zu dienen. Ein Mensch, der die göttliche Herrlichkeit des Herrn Jesus Christus erkennt, wird sich aufgeben für den Dienst, denn er sieht, dass Christus es wert ist, dass man dies tun sollte. Er ist überzeugt, dass Christus es wert ist, dass man ihm dient und ihm gehorcht in allen Dingen. Ist das der Fall in deinem Leben? Wirst du alles geben, um diesen Christus zu gewinnen, weil er alles für dich gegeben hat, auf das du bist bei ihm in seiner Herrlichkeit? Oder hat er nicht gebetet? In Johannes 17, Vers 24. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin. Wozu denn? Damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Möge der Vater auch dieses Gebet an uns erhören und möge er uns zu seinem Sohn führen, damit wir sind, wo er ist, um in alle Ewigkeit seine Herrlichkeit zu bestaunen und ihn anzubeten. Gepriesen sei Jesus Christus, der auserwählte Sohn Gottes. Amen.